Ja, meine Predigt ist heute überschrieben mit dem Titel Ein lässiger oder strenger Gott? Heutzutage ist uns allen bestimmt bewusst, dass es ja, viele Vorstellungen von einem Gott gibt. Überwiegend gibt es sogar die Vorstellung eines Gottes, welcher ein, ich sag mal, strenges Wesen ist. Ein Gott der Regeln und Verbote. Wir kennen das, wenn man zum Beispiel beobachtet, ein Elternteil und ein Kind beim Essen und die Mutter sagt dann, wenn das Kind zum Beispiel das Essen nicht aufessen möchte oder nicht zuhört, Gott straft die ungehorsamen Kinder. Also pass lieber auf und ess deinen Teller auf, ne? Ja, Gott wird also oft mit einem strengen Vater, Beobachter, Richter, Kritiker assoziiert. Ein Gott, der dich jedes Mal beobachtet. Egal wo du bist, egal was du tust. Er sieht alles. Also pass auf, was du tust. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Vorstellung eines Gottes, das habe ich auch irgendwo an der Internetseite gelesen, welcher als alter, liebevoller, aufmerksamer Opa assoziiert wird. Ein Gott, welcher geduldig, fürsorglich und immer hilfsbereit ist. Ein Gott, der dir jedes Mal zuhört, wenn du seine Hilfe brauchst. Ein Gott, der dich zu dir ruft, der dir Zuspruch schenkt in guten wie auch in schlechten Zeiten. Also was wir schon mal für den Anfang festhalten können, mein Gottesbild beeinflusst meine Beziehung zu ihm, mein Denken und mein Handeln. Wenn ich weiß, dass Gott ein hilfsbereiter und geduldiger Gott ist, bin ich genauso zu meinen Mitmenschen, weil ich empfange diese Geduld und diese Liebe und gebe diese auch weiter. Genauso kann es aber auch andersrum sein, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe oder diese Vorstellung, dass Gott ein strenger und strafender Gott ist, dass ich dann genauso bin, weil ich dann merke, okay, so ist er zu mir, genauso muss ich ja auch zu den anderen sein. Ja, man ist dann voller Furcht. Nicht Ehrfurcht. Ehrfurcht ist was anderes. Man ist voller Furcht. Man hat Angst, irgendwas falsch zu machen. Man hat Angst, Fehler zu begehen, weil man eben diese Vorstellung eines Gottes hat, welcher dich jedes Mal beobachtet, welcher eigentlich nur will, dass du perfekt bist. Man steht unter Druck. Und die Beziehung zu Gott ist auf ganz anderen Werten aufgebaut. Also man hat das Gefühl, die Liebe fehlt manchmal. Aber wenn das Bild meines Gottes auf positiven Werten aufgebaut ist, bin ich genauso zu meinen Mitmenschen. Akzeptanz, Freude, Vertrauen, Liebe, Hingabe erfüllen ja auch mein Leben mit Gott. Und genauso gehe ich dann mit meinen Mitmenschen um. Also, was stimmt nun eigentlich? Was ist richtig? Ist Gott lässig? Ist Gott streng? Oder ist er vielleicht beides? Oder vielleicht nichts von beiden? Schlagen wir zusammen zu Beginn 2. Mose 20,4 auf. 2. Mose 20,4. Hier steht: Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Bei Was hat dieser Bibeltext zu bedeuten in diesem Kontext? Wir haben gerade eben über die Vorstellung unseres Gottes gesprochen. Ein Bild von Gott muss mir geschenkt werden. Er zeigt es mir, wie er ist, und ich kann dann akzeptieren, ob ich dieses Gottesbild als meine Vorstellung für mich behalten möchte oder nicht. Denn dieser Bibeltext zeigt vor allen Dingen, menschliche Vorstellungen von einem Gott, sie sind meist fehlerhaft. Und das, weil wir ihn nicht zu 100% kennen. Wir sind noch in einem Prozess des Kennenlernens und das weiß eben Gott. Gott weiß, dass wir ihn nicht zu 100% kennen, und wenn wir versuchen, uns eine Vorstellung eines Gottes zu machen, dann liegen wir nicht meist immer richtig, weil die Beziehung zu unserem Gott noch nicht zu 100% da ist und wir noch nicht alle Aspekte kennen. Daher möchte uns Gott in diesem Moment unter seine Fittiche nehmen, uns beschützen davon, dass wir uns selber eine Vorstellung von ihm machen, die unser Denken so lange beeinflusst, bis wir vielleicht später merken, dass wir auf dem falschen Weg sind. Am Anfang haben wir die negativen Vorstellungen von Gott angesprochen, die überwiegend häufiger verbreitet sind. Aber warum ist das eigentlich der Fall? Ein Grund der Annahme, Gott sei ein strenges Wesen, überliefern zum einen bestimmte Bibeltexte. Gucken wir uns doch einfach zum Beispiel Matthäus 16, Vers 24 zusammen an. Matthäus 16, Vers 24. Hier steht: Danach sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ups. Ist Gott hier etwa gegen Selbstverwirklichung? Heißt das jetzt, dass ich meine PlayStation verkaufen muss oder mein Sky-Abo beenden muss oder meinen H&M-Gutschein wegschmeißen muss? Also ich weiß nicht, ob ich das so einfach hinbekommen könnte. Aber es könnte mich davon abhalten, Jesus nachzufolgen. Also was mache ich jetzt nun? Was ist die Kernaussage dieses Verses? Was will Gott uns damit eigentlich sagen? Wir neigen oft dazu, uns einen Text anzuschauen und wenn er uns nicht gefällt oder wir ihn nicht richtig verstehen, blättern wir lieber schnell weiter oder klappen sogar das Buch zu. Aber lasst uns doch genauer hinschauen. Gott hat nichts gegen Spaß und Freude am Leben, egal was es für unser eigenes Leben bedeutet. Es geht darum, gleichzeitig dafür zu sorgen, das Leben nicht mit nutzlosen Dingen zu verschwenden. Aha. Es ist also ein Unterschied, wenn man sich mit seiner persönlichen Leidenschaft beschäftigt und wenn man diese durchgängig ausübt, bis man erst später merkt, dass man alles andere vernachlässigt hat. Also Geschwister, auch wenn die Aussage Jesu beim ersten Hören ziemlich radikal rüberkommt, an Jesus zu glauben, heißt nicht gleich abzusterben und sein Leben verantwortungslos aufs Spiel zu setzen. Nein. Sondern mit ihm zu leben und ein Leben in Fülle zu finden. Wenn wir also die Aussagen der Bibel ernst nehmen, verdeutlichen sie eines. Gott ist mein Erfinder. Er weiß, was ich brauche und er weiß, was gut für mich ist. Gibt es irgendeinen anderen, der sich dieses Recht nehmen kann? Dieser Mensch hat uns alle, dieser Gott hat uns alle geschaffen, uns Menschen hier. Wer soll uns Menschen viel besser kennen als er selbst? Wer soll denn besser wissen, was ich in meinem Leben am meisten brauche? Wir sind eben egoistische Menschen und wollen eben all das, was wir in unserem Leben erreichen wollen, aus eigener Kraft erreichen. Wir wollen am besten unseren Mitmenschen zeigen, ich bin in der Lage, in meinem Leben das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was ich tun muss. Aber ist das wirklich der Fall? Wissen wir wirklich immer, was wir in unserem Leben brauchen? Also, daher und genau aus diesem Grund, dass er unser Schöpfer und Erlöser ist, ist es wichtig und richtig, unseren Gott zu fragen, wozu wir gedacht sind und wann und warum er der Meinung ist, dass bestimmte Dinge für mich gut sind und andere nicht. Warum nicht mal fragen? Warum nicht Gott im Gebet fragen, Herr, was ist eigentlich für mich gut? Was hast du dir eigentlich für mich in meinem Leben vorgestellt? Und doch überlässt uns Gott am Ende selbst die Entscheidung, ob wir ihn und seine Pläne für uns akzeptieren oder nicht. Gott will mich so, wie ich bin. Und er weiß, dass ich in meiner Hinwendung zu Jesus dann erst anfange, mich wirklich zu finden. Bei ihm finde ich mein wirkliches Leben. Wenn ich mich tagtäglich zu ihm hinwende, wenn ich mit ihm in einer Beziehung komme und mit ihm unter Kontakt stehe, dann weiß ich erst, was mein wirkliches Leben ist. Schlagen wir zusammen Matthäus 16, 25 auf. Das ist direkt der Vers danach. Hier steht: Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Verleugnen muss ich also nur das, was mich von der Realität der Liebe Gottes fernhalten will. Also so wird aus einem anfänglichen Schocker-Bibelvers ein unendlich befreiendes Geschenk für mich. Was ist das für ein Geschenk, wenn ich weiß, dass Gott sich um mich kümmert? All die Herausforderungen, die draußen auf uns warten, die nimmt Gott auf und zeigt uns, wie wir durchs Leben gehen können, was unser Leben hier auf der Erde ist. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Geschenk für uns Menschen. Zu wissen, dass wir einen haben, der weiß, was wir in unserem Leben brauchen und der uns heil und sicher durch das Leben führt und uns tagtäglich das schenkt, was für uns gesund ist und was wir brauchen. Meine Leidenschaften darf ich also schon behalten. Nur soll ich vorsichtig mit der Prioritätssetzung sein. Sie sollten keine Lebensbestimmer werden oder mich zum Beispiel von meinen Freundschaften abhalten. So merke ich zum Beispiel ganz schnell, dass ich auf einer falschen Fährte bin und kann mir die Zeit nehmen zu überlegen, okay, was sind wirklich meine Prioritäten fürs Leben? Was hat Gott sich für mich vorgestellt? Also, ziemlich lästig gemacht von meinem Gott, oder? Dem Schocker-Bibelvers ausgewichen und immer noch genug Zeit, um das Leben zu genießen, oder? Ist das Thema schon gegessen? Gott sagt, ich soll mich an seiner unendlich realen Liebe festhalten. Das sagt er. Darf ich dann als Christ eigentlich das irdische Leben genießen? Also es gibt Beispiele beider Seiten, ob lebensfroh oder humorloser christlicher Lebensweise, gibt es beide Seiten. Letztere vertritt sogar die Annahme, das Leben auf der Erde wäre ein Jammertal. Ist das wahr? Um genauer hineinzugehen und zu verstehen, was gemeint ist, schauen wir uns doch einfach mal genauer an, was könnte mit einem irdischen Leben gemeint sein. Es gibt ja viele verschiedene Beispiele. Ich zähle mal ganz zufällig was auf. Alkohol trinken, ausgelassen feiern, Spaß am Sex haben, tanzen, mit Freunden abhängen, ohne davor zu beten, mit meinen nichtchristlichen Nachbarn grillen, auch wenn ich gerade keine Bibel unter dem Arm habe? Also die Liste, ob man es glaubt oder nicht, ist ein Anzeichen dafür, wie sehr Gott uns eigentlich liebt. Die Welt, die hätte auch schwarz-weiß sein können. Die Möglichkeit, Bier zu brauen oder Whisky zu brennen, hätte den Menschen auch einfach verwehrt sein können, oder nicht? Gott hätte sich auch eine andere Form aussuchen können, wie verheiratete Menschen sich ihre Liebe zeigen. Hätte er machen können. Also, wer der Meinung ist, all das dürfte ein Christ nicht machen, verachtet eigentlich Gott und seine Schöpfung. Natürlich sollen wir verantwortungsbewusst und maßvoll handeln, wie mit allen anderen Sachen noch auch. Es hält uns ja schließlich davon ab, den Schöpfer zu ehren. Das hat uns Gott schon öfters beigebracht und das haben wir auch schon öfters in der Bibel gelesen. In Micha 6, Vers 8 finden wir die Antwort auf die Frage, die wir nun im Moment haben. Micha 6, Vers 8. Hier steht: Nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Also wenn du Christ bist und Jesus Christus als deinen Retter persönlich akzeptiert hast, dann ist der Heilige Geist schon längst in dir. Dann frag ihn doch, ob du das machen sollst oder nicht. Und nicht Google, frag ihn doch. Und der Text sagt es auch schon deutlich. Nehmen wir alle unsere Sorgen und Fragen mit in das Gebet auf und ich sag's euch, Ich sag's euch, wir bekommen garantiert eine Antwort. Wir bekommen eine Antwort. Ob es die Antwort ist, die wir erwarten, oder auch nicht, das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber eine Antwort bekommen wir garantiert. Liebe Geschwister, wir sollen das Leben genießen, sonst wäre es grausam und das würde Gott nicht wollen. Ich meine, er hat doch die Welt geschaffen und den Menschen die Möglichkeit gegeben und auch noch gelassen, die Welt weiterhin zu entwickeln und das Leben fortzuführen. Er hätte auch all das einfach unterbinden können. In dem Moment, wo er gesehen hat, ja, wie sich die Welt heute entwickelt hat, oder? Ich meine, er hat immer noch die Möglichkeit, einmal mit dem Finger zu schnipsen und gut ist. Denn Gott liebt uns nicht nur für die Ewigkeit. Nein. Er liebt uns auch schon hier auf der Erde. Wenn wir das Leben auf der Erde nicht lieben, wären wir Christen ein nicht gutes Zeugnis. Es gibt zwei Gründe, warum generell Christen und Kirche in der Öffentlichkeit negativ wahrgenommen werden. Zwei Gründe. Zum einen, das Verharren in Traditionen aus Prinzip, die wenige wirklich verstehen und welche auch nicht immer richtig erklärt werden. Und auf der anderen Seite, dass Christen nicht lebensbejahend sind. Sie sind meist gegen etwas anstatt für etwas. Ist uns das manchmal aufgefallen? Ist uns das manchmal aufgefallen? Es gibt ein Zitat, das lese ich euch mal vor. Erlöster müssen mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Also dieses Zitat ist von Friedrich Nietzsche, welcher Religions- und Christentumskritiker ist. Und er hat hier ausnahmsweise recht. Man kann kein Zeugnis für den lebendigen Gott sein und gleichzeitig das Leben auf der Erde nicht genießen. Wie soll das funktionieren? Wer soll uns das abkaufen? Gott ist auch kein Menschenlieber und gleichzeitig eine Spaßbremse. Ich meine, schauen wir uns doch einfach Jesus an. Sein Leben, er selbst, er hat gegessen, er hat gefeiert und Spaß gehabt mit Leuten, die eigentlich nicht wirklich zu seinem Bild passen, oder? Aber nein, er hat es trotzdem getan. Er hat es trotzdem getan, er hat es genossen und hat einfach nur gezeigt, ich liebe dich. Du bist mir wichtig. Du, so wie du bist mit all deinen Fehlern, all deinen Sünden, so wie du gerade vor mir stehst, so bist du mir wertvoll. Du bist mir wichtig. lesen wir zum Schluss noch Matthäus 11, Vers 19. Matthäus 11, Vers 19. Hier steht: Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere. Und jetzt heißt es, er frisst und säuft, und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, erweist sich in dem, was sie bewirkt. Doch wie recht die Weisheit Gottes hat, erweist sich in dem, was sie bewirkt. Also wir können und sollen Gott um Weisheit bitten. Ihm um Weisheit bitten, im rechten Maße zu lieben und zu genießen und dann am Ende zu sehen, ja, was diese Weisheit in meinem Leben und in das unseres Nächsten bewirkt. Also, was ist Gott nun? Ist er ein lässiger oder ein strenger Gott?
Keiner von beiden.
Amen. Gott ist ein liebender Gott. Edi, danke, dass du meine Predigt beendet hast. Amen.